Brainseeker sucht für einen Kunden einen Gruppenleiter Qualitätssicherung aus der Luftfahrt und für einen anderen Kunden einen Personalleiter. Bewerbung bitte über LinkedIn an Tom Heinkel. All genders welcome. Ho, ho, ho. Willkommen beim Dublette 76 Adventskalender. Die Thies Röpke-Frage. Dein Lieblingsmatch aller Zeiten aus den letzten 100 Jahren wünscht dir zwei Spieler. Deine Antwort war Rod Laver gegen
Andrew Agassi.
Deine Antwort war
Laver gegen Federer.
Laver gegen Federer. Meine ist Becker gegen McEnroe.
Ja,
natürlich. Also das ist mein Match, wo ich sage, würde ich mir immer wieder gerne anschauen. Könntest mich nachts um 4 wecken, wie auch immer.
Da fehlt halt die Fantasie bei dir, dass
so ein bisschen. Meine Antwort ist die schlechteste von den drei, natürlich.
Aber wir müssen jetzt, wir beerdigen diese Kategorie. Ihr müsst euch das so vorstellen, der perfekte Spieler. Vor uns liegen hier 40 Papierbögen aller unserer Gäste und das Podcaststudio brennt. Wir legen diese Kategorie in Schutt und Asche jetzt.
Ja. Es gibt keinen würdigeren Podcast-Gast
absolut.
Für dieses Thema.
Los geht's, mit dem Aufschlag.
Ja.
Was ist dein, wer ist für dich der beste Aufschläger oder die beste Aufschlägerin aller Zeiten? Kannst du dich noch daran erinnern? Würdest du heute das Gleiche sagen wie zu dem Zeitpunkt, als du unseren Fragebogen ausgefüllt hast? Manchmal ändert sich das ja auch.
Obwohl, das ist noch nicht so lange her. Also ich würde immer noch Sampras sagen.
Pistol Vorhand. Pete.
Vorhand? Alcaraz.
Rückhand. FedEx oder was?
Was habe ich da geschrieben?
Federer.
Habe ich geschrieben?
Ja.
Rückhand?
Kannst du auch noch ändern.
Dann lasse ich so. Wollen wir nichts anderes sagen.
Volley hast du zwei Namen erwähnt. Laver und Edberg.
Laver, Edberg. Die bleiben.
Wenn du dich für einen entscheiden müsstest. Schwer, ne?
Das ist ganz schwer. Wenn die gegeneinander gespielt hätten, dann würden sie sich immer auf einem Meter gegenüberstehen.
Ja.
Also, springt ja kein Ball auf. Also, das ist schwer.
Okay, jetzt Slice kommt eine Fachmann-Antwort. Auch
für mich immer noch Roswell.
Ken Roswell. Australier, auch Legende, muss man sagen.
Ja.
Ein sensationeller Slice.
Wie hieß der Trainer von Ken Roswell?
Harry Hopman.
Stark. Die Radiostimme, da hat sie wieder zugeschlagen.
Stop.
Stich.
Ja. Klassiker.
Eindeutig.
Ja.
Beste Beinarbeit aller Zeiten. Jetzt kommt ja eine Antwort von einem wahren Experten, die noch nicht so oft kam. Lars, Steffi Graf kam oft, hilf mir bei den 40 Gästen. Beinarbeit, Alcaraz wurde genannt, Djokovic wurde genannt. Jetzt kommt der wahre Fachmann und erzählt uns, dass der Schwede, der oft Wimbledon und French Open gewann, die beste Beinarbeit
hat. Björn Borg, in meinen Augen auf jeden Fall.
Willst du dagegen halten? Willst du dem Thies jetzt irgendwie er hat keine Ahnung oder
was? Ich würde ihm nicht widersprechen. Ich habe vergessen, in welcher Folge es war. Und wir beerdigen ja heute feierlich diese Kategorie. Ich finde auch nach wie vor eine sehr, sehr spannende Antwort, Miloslav Micić. Hast du den mal live gesehen? Weil der hat natürlich jetzt vielleicht nicht so präsent mit der Beinarbeit, aber diese Fähigkeit, irgendwie das Spiel zu lesen und zu antizipieren und dann da zu sein, irgendwie, das fand ich.
Gut, den haben wir ja natürlich am Roten Baum hier öfter gesehen.
Ja.
Und das war auch einer, der eigentlich in den Augen, wenn man ihn beobachtete, immer meinte, jetzt beweg dich mal.
Ja.
Aber er war eben einer, der immer da war.
Ja.
Also war ja wieder einer so ein Typ wie, wer läuft, steht falsch.
Ja.
Das ist die Sache, die man bei dem bewerten kann.
Das ist natürlich auch. Mit dem Spruch.
5 Euro ins Rasenschwein.
Nee. Da kriegt Thies 5 Euro für, weil da backe ich dir eine Torte und mache den Spruch drauf.
Ja, wer getroffen wird, ist so langsam. Die Torte backe ich dir vielleicht fürs Doppel.
Ja, da reden wir alle mal drüber.
Mitch hier gehört auch ganz nach vorne.
Ja. Also fand ich beeindruckend auch immer.
Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen.
Was haben wir noch?
Smash. Auch ein Australier. Du hast eine hohe Australien-Affinität. Jetzt merke ich das nämlich. Jetzt wissen wir warum.
Ja, aber Thies war ja
andauernd 3 Jahre mehr in Australien als in Deutschland.
Ja.
Patrick
Rafter.
das ist der mit dem besten Smash. Was kannst du dagegen halten? Aus den Niederlanden?
Ja, natürlich. Mein Lieblings-Smash-Spieler ist hier bekannt, Paul Haarhuis. Nicht wegen dieser berühmten Szene mit Connors, ja, auf die ja alle immer referenzieren, sondern weil ich wirklich finde, dass Haarhuis, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals einen Schmetterball verschlagen hat.
Ich habe aber Paul Haarhuis in München getroffen und habe ihn direkt dazu befragt, alles auf Video festgehalten, und er hat gesagt, nee, der Jago Elding, mein Doppelpartner, der noch viel besseres Smash. Also, wir haben hier drei Namen gehört, es ist elendig schwer, man könnte Stunden drüber sprechen. Habt ihr es bei den Punktspielen auch gemacht, hin und wieder mal, wer war der Beste hier und da, oder ist das eine Kategorie von Lars und mir nur so?
Also, kann mich eigentlich nicht erinnern, dass wir da groß irgendjemanden gegen den anderen ausgespielt haben.
Nee?
Da bin ich ganz weit weg gewesen.
Okay.
Das kommst du erst, wenn du ein bisschen ins Alter kommst. Und dann
was habt ihr gemacht? Ihr habt immer gezockt. Wie habt ihr euch die Zeit vertrieben?
Schön Skat.
Es gab gekloppt. Ja noch nicht, jetzt spielen ja alle irgendwie PlayStation und dies, das und jenes oder hören Podcasts von Doublette 76. Was habt ihr gemacht? Habt ihr Skat gespielt? Backgammon gespielt?
Also, wenn ich jetzt sage trainiert, glaubt ihr das ja sowieso nicht.
Aber habt ihr?
Ja, dann habt doch, ihr
viel trainiert?
Doch, ja. Einigermaßen trainiert.
Ja.
Also wenn wir in der Bundesliga-Zeit, da haben wir Punktspiel dann am Sonntag gehabt. Gut, dann wurde am Montag und Dienstag der Schläger nicht angerührt, aber so ab Mittwoch war dann wieder eben Training.
Jeden Tag jeden volles Tag. Rohr. Ja,
ja, gut, also, was man damals volles Rohr nannte. Also, aber es war schon viel.
Zwei Einheiten am Tag?
Bestimmt.
Ja, schon.
Aber auch eher in der Richtung eben ein ausführliches Match und dann morgens ein bisschen Schlagtraining. Also mehr war es dann auch nicht.
Ja, okay. Auch interessant.
Also auf jeden Fall. Ich war immer einer, der nun nicht unbedingt eine halbe Stunde Vorhand Cross spielte. Das habe ich immer von anderen verlangt.
Aber du wolltest,
ja, nicht
du,
später.
Du brauchtest hatte, Punkterhythmus für
ich
dich.
Ich brauchte immer, sozusagen, musste was passieren.
Matchhärte.
Genau.
Ja, okay.
Und wenn menschlich mal gar nichts war, dann war Backgammon groß im Spiel.
Okay.
Ah, Backgammon.
Und bist du
ein Pfennig, ein Groschen pro Stein, oder?
Oh, das war schon teilweise mehr.
Oh, das lohnt sich ja gar nicht. Der kriegst ja nicht mehr, eine Fanta nach einer Stunde mit 10 Pfennig. Das haut ja überhaupt nicht hin. Wie kann man sich das vorstellen? Was bist du für ein Spielertyp gewesen? Brauchtest du viel Training? War dein Spiel trainingsintensiv? Oder war das eher, brauchtest du eher so das Selbstvertrauen für dein Spiel, wenn du so ein Big Surfer, Big Hitter warst?
Also mir haben die damaligen Experten, die es schon damals gab,
ja,
immer gesagt, also wenn ich was bisschen mehr gemacht hätte, dann hätte ich auch ein bisschen mehr erreichen können. Aber die Zeit damals war anders als heute. Also für mich war es eigentlich das um die Welt reisen, nicht unbedingt dann nun überall viel Kohle verdienen, sondern überall zu sein.
Die Erlebnisse.
Und die Erlebnisse und die Welt zu sehen. Das war damals für mich eigentlich so das Ausschlagende und nicht da irgendwo.
Und ich meine, da war Tennis sozusagen, war für dich das Vehikel, so einen Traum zu leben und zu sagen, ja, ich konnte als junger Mann, du hast unfassbar viel gesehen von der Welt.
Richtig. Außer in Russland war ich eigentlich überall. Also insofern habe ich überall sehr gute Bekannte. Da kannst du jederzeit vor der Tür stehen und dann wiederholt, die sind auch teilweise bei uns. Ich habe in den 80er Jahren für Elmshorn immer einen Australier gehabt bei mir im Haus, der 3 Monate bei uns lebte.
Ja, okay.
Also insofern, das ging dann immer reihum. Meine 2 Töchter, die sind auch jeweils ein halbes Jahr in Australien gewesen.
Ja.
Und haben sich dort sehr wohl gefühlt.
Oh.
Und haben immer noch gute Erinnerungen und eben auch gute Freunde dort.
Bist du selber noch manchmal in Australien?
Wir haben, also meine Frau und ich haben Pläne, wieder rüber zu gehen. Das letzte Mal war 2005. Das ist
schon
eine
okay,
ganze Weile her.
Also das ist schon sehr lange her.
Damals war die WM in Perth. Da wollte ich nochmal hin und das hat gut geklappt. Und
da hast du gespielt? Vorher,
da habe ich gespielt, ja.
Okay.
Und dann waren wir vorher in Adelaide, wo ich eben insgesamt über 2 Jahre lebte. Und da haben wir den ganzen alten Bekannten getroffen. Und waren bestimmt 3 Wochen da und danach nach Perth rüber. Und da hatten wir eigentlich vorgehabt, ein bisschen West-Australien hochzufahren mit dem Auto nach Broome. Aber dann spielte ich plötzlich überraschend gut und dann mussten wir jeden Tag das Auto canceln. Das war dann für meine Frau nicht so schön, aber für mich war es okay.
Aber die freut sich ja auch, dann schönes Tennis zu sehen. Ja?
Sagt sie jedenfalls.
Das ist das Geheimnis einer guten Ehe. Man muss ab und zu auch mal so eine Notlüge einbauen, wahrscheinlich. Wer weiß es schon so genau. Was bleibt uns?
Wir haben noch drei Themen.
Ja.
Tennis-fan.de.
Ja.
Da bitte ich darum, dass du uns gleich einfach mal erzählst, was erwartet uns da, wenn wir da auf die Homepage gehen. Und dann kurz über den DTB und Roten Baum sprechen. Was kann man da verbessern vielleicht, dass wir das Thema nochmal anreißen und dann das Ganze abrunden. Das wäre so meine Idee. Also fangen wir an mit www.tennis-fan.de. Was ist das, lieber Thies?
Ja, es werden wahrscheinlich eher die Schleswig-Holsteiner kennen und dort am Anfang die im Bezirk West. Also ich bin 2006 angefangen mit einer kleinen Zeitschrift, die sich immer weiter ausdehnte, wurde über Anzeigen finanziert und frei in den Vereinen verteilt.
Lag aus sozusagen.
Und dort hatte ich auch ein kleines Erlebnis mit dem Finanzamt Elmshorn, wenn ich das hier nochmal kurz einfließen darf.
Was ist da los gewesen?
Ja, also das ging dann nach 8 Jahren, bekam ich einen Brief und dort wurde mir vorgehalten, ich würde einige Anzeigen nicht angeben, so wie es immer ist. So, und das wäre eigentlich, sie hätten sich nun vorgenommen, alle Anzeigen zu verwerfen, Mehrwertsteuer weg. Und ich müsste also nur 30.000, 40.000 Euro nachzahlen.
What?
Ja, und da war ich doch ein bisschen erstaunt, weil das in den ganzen Jahren nicht zusammenkam.
Okay.
Waren unter anderem die Anzeigen von Michael Stich für seine Stiftung dabei. Mhm. Und Michael hat nie irgendwas bezahlt. Mhm. Aber als ich das denen erzählte, das konnten die nicht glauben.
Ist klar.
Okay. Naja, und dann machten Druck, wollten eben das Geld haben. Mhm. Und dann bin ich dagegen angegangen und dann trafen wir uns mit dem Finanzamt vom Oberlandesgericht in Kiel.
Oberlandesgericht
morgens direkt.
Ui.
Ja, wir kommen da also an, ich mit meinem Steuerberater, setzen uns da draußen in den Flur und warten. Dann kommen die drei Leute vom Finanzamt mit Riesentaschen, setzen sich auch hin. Nochmal eine Viertelstunde vergeht. Dann kommt ein Richter raus, relativ jung.
Ja.
Und guckt sich um, kommt zu mir und sagt laut: Herr Röpke, schön, dass ich Sie heute sehe. Ich soll Sie von meiner Mutter grüßen. Die hat früher immer so gerne bei Ihnen zugeguckt.
Oh.
Also das wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz sagen. Und zum Finanzamt, guten Tag. Und am Abend gab es nicht 45, sondern 5.000 zu zahlen.
Okay.
Das war eine Begrüßung morgens, die habe ich jetzt immer noch so im Kopf. Ich soll Sie von meiner Mutter grüßen.
Das war geil.
Schöner Anfang des Prozesses.
Ja.
Aber letztendlich alles dann aus der Welt geräumt. Man hat sich irgendwie verglichen, um das abzukürzen. Und dann muss man sich irgendwo in der Mitte
verglichen treffen. Nicht, sondern der Richter hat nachher festgelegt von 5.000 und das ist es.
Ah, okay.
Mehr kriegt er nicht.
Okay.
War natürlich toll.
Und dann habt ihr die Zeitschrift eben über viele Jahre rausgegeben. Jetzt habt ihr den Relaunch und auf der Homepage erwartet uns was?
Ja, jetzt ist ja nun leider der Printstatus nicht mehr da vorhanden, weil eben durch Corona wurden eben die Druckkosten so hoch, das konnte ja keiner bezahlen, wenn du es wirklich frei in die Vereine verlegst.
Ja.
Und deswegen werde ich jetzt mich voll auf die Homepage stürzen. Die wird hoffentlich in der übernächsten Woche freigeschaltet.
Mhm.
Und das Ganze wird aber dann eher nicht so Richtung viele Ergebnisse und er hat den und den geschlagen, sondern viele Hintergründe. Vor allen Dingen eben hier im norddeutschen Raum.
Mhm.
Und das Ganze unterlegt mit viel Fun. Also Tennis-Fan, Tennis-Fun.
Mhm. Okay.
So, und da habe ich, glaube ich, doch einiges zusammengeschrieben und ich hoffe, dass es dann zum Erfolg wird.
Machst du die ganze Redaktion alleine?
Die mache ich alleine, ja.
Wow.
Genau wie die Zeitschriften vorher. Unter anderem eben auch Tennis in Hamburg habe ich auch alleine gemacht.
Wow, okay. Das heißt, du bist dicht dran an dem, was in Norddeutschland auf den Tennisplätzen passiert. Du informierst dich über Punktspiele, Turniere
und ich habe mit den Vereinen guten Kontakt gehabt, mit den ganzen Pressewarten.
Ja, okay.
Und teilweise auch so Private, die mir was zugeschickt haben.
Hm.
Gar nicht so sehr, dass ich vor Ort bin, sondern die nach einer Weile haben sie es mir zugeschickt. Und
die
das war natürlich schon ganz gut.
Ja,
und
okay.
Jetzt mit mit nur noch Social Media wird es auch nicht so sein, dass ich nun überall auflaufen muss, sondern ich habe gute Kontakte, die dann über den Computer reinlaufen.
Ja.
Wobei ich gerne überall zugucke. Das ist immer noch der Fall.
Und du guckst ja nicht nur am Roten Baum zu, sondern eben auch bei anderen Turnieren. Hast du da so einen Favoriten? Das ist so eine Frage, die Lars immer gerne stellt.
Ja, das Lieblingsturnier.
Also außer Sudan gibt es ein Lieblingsturnier auf der Welt.
Und mit Live Classics in Uedersen. Die darfst du auch nicht nennen.
Die Mannhagen Classics gab es auch nochmal. Aber das ist ein anderes Thema.
Schon international gerne.
Und ihr meint das in den letzten 50 Jahren oder jetzt in den letzten Jahren?
Nee, kannst du dein All-Time-Favorite-Turnier.
Wenn du sagst, und da würde ich jetzt gerne hin und zugucken.
Oh Gott, es sind doch einige.
Ja.
Aber für mich war immer
Australian Open.
Denke mal, gut, da war ich ja relativ kurz drin, deswegen konnte ich nicht unbedingt das. Aber in Perth. Perth war für mich eigentlich so das Turnier damals drüben.
Ja.
Weil das sind tolle Anlage gewesen. Gut, australisches Wetter sowieso. Viele auch deutsche Spieler, die dann immer dabei waren.
Das Westaustralien, oder?
Westaustralien.
Ja, meine ich doch, ja.
Das, wenn ich, glaube ich, alles zusammenlegen muss, dann denke ich Perth.
Für mich. Und wenn wir auf den Roten Baum blicken, was würdest du da ändern, was würdest du da verbessern? Lars und ich, wir haben ein Special aufgenommen, haben da Manöverkritik geäußert über das Roten Baum-Turnier, haben positive Dinge erwähnt, haben aber auch zwei, drei Dinge erwähnt, die man anders machen könnte. Hast du da eine Idee?
Also ich war jetzt einen Tag da. Normalerweise bin ich ein bisschen öfter da, aber ich habe mich in den letzten Jahren schon ziemlich geärgert. Also deswegen bin ich da gar nicht so. Und ich bin auch keiner, der auf dem Center Court sitzt und die Spiele anguckt. Und wenn, dann treffe ich mich da mit jemandem oder gucke mir die Trainingstage an. Und das war ja in diesem Jahr nun nicht möglich. Da war eine große schwarze Wand.
Ja.
Da stehst du davor und denkst, was ist denn hier los? Also ich denke, das ist doch wohl nicht wahr. Also, viele Leute kommen eigentlich nur, um Training zu sehen.
Ja.
Also das
unterschreiben wir.
Die echten Tennisfans
auf jeden Fall.
Also für mich ist das ein Skandal.
Fanden wir auch nicht.
Was gut. noch? Was noch?
Ja, was noch?
Ist also für mich Free Floating als Stichwort.
Ja, für mich ist das also schon seit Jahren das Ding, das also nicht frei gemacht wird. Du stehst da und stehst und stehst und
das nervt.
Bist du teilweise, wenn die da mal ihre 10 verschiedenen Punkte da nun ausgespielt haben, dann kommst du noch nach 20 Minuten oder was weiß ich rein. Ja. Ich habe da noch eine Erinnerung an den Davis Cup. Deutschland, Australien vor 10 Jahren, glaube ich. Da wurde ein Australier rausgeschickt und sollte Bier holen für seine Kumpels. Dann kam der mit 12 Bier, konnte aber nicht rein, weil zu war, die Seitenwechsel. Und er schaffte das, die 12 Bier auszutrinken und musste wieder los. Wieder neu. Also so lange brauchen die, bis irgendwann mal jemand auf den Center Court kommt. Das ist doch unmöglich.
Das war vermutlich Pat Cash, nehme ich an. Aber es ist richtig. Und es ist ja auch auf anderen, andere Turniere machen es vor.
Ist überall im Moment noch so. Das muss doch von oben mal geregelt werden. Das ist doch also wirklich ein Ding, das unmöglich ist. Du hast zahlst und stehst davor und dann willst du wieder raus und kommst auch nicht noch raus. Ja. Also das ist... Für mich ist einfach ein Unding.
Aber das sind ja mal so ganz knackige Punkte, die man da mitnehmen kann, für die das hören.
Fürs nächste Jahr, wenn ihr uns hört.
Es gibt da noch ein anderes Ding, was ich ja sehr fordere, also mit denen schon mal angedeutet habe. Warum gibt es hier keine Pre-Quali für Norddeutsche, die dann nachher zwei Wildcards für die Quali kriegen.
Ja. Unterschreibe
ich. Es ist überhaupt kein Problem. Ja. Und wenn sie es nicht am Roten Baum machen können, dann machen sie es bei Clipper oder bei sonst wo.
Ja, das gibt ja genug
Vereine. Oder so eine Serie, eine Miniserie.
So was. Kannst auch eine Serie spielen und so.
Damit die hier ein bisschen eingebunden werden.
Ja.
Gute ist ja nicht jeder Nummer oder Eva, die da gleich drin sind. Alle anderen wollen doch gerne mal das Gefühl haben, oh, jetzt sind wir aber trotzdem im German Open drin.
Und ich hatte die Chance, irgendwie nach den Sternen zu greifen.
Warum nicht?
Ja, mal reinzurutschen in so ein Feld. Ne? Dazu muss aber wahrscheinlich noch mehr Kommunikation stattfinden zwischen Veranstaltern und DTB und vielleicht dann Landesverbänden. Im Norden wäre es ja dann vielleicht irgendwie Hamburger Tennisverband, Schleswig-Holsteinischer Tennisverband, wo man so eine Serie ins Leben rufen könnte. Da haben wir ja aus unserer Perspektive oft das Gefühl, dass es da auf jeden Fall Landesverbände gibt, die da irgendwie ein bisschen agiler sind als die hier im Norden und einfach auch kreativere Ideen an den Start bringen. Aber da haben wir drei gute Punkte, die wir mitnehmen.
Und der schreit nach dem dritten Teil, Lars.
Und
wo wir nochmal ausführlich das ein oder andere Thema.
Da machen wir eine Getränkekarte. Im dritten Teil machen wir eine Getränkekarte. Ja, ja. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf.
Tease.
Ich fand's Ken großartig. Roswell. Das ist nämlich mit Rosmarin. Gin Tonic. Sag ich dir. Ein Rasenspezialist. Ja. Das war jetzt viel um die Ecke, muss man entschuldigen. Nein, nein. Wir sitzen ja auch schon eine Weile im Studio.
Gut, der ist gut. Ja.
Aber wir bedanken uns mit einem
Dirty Martini
dreifachen Hip-Hip-Hurra bei Thies Röpke. Das war großer Spaß,
lieber danke. Thies.
Vielen Dank.
Danke.
Tennis-Fan.de geht
ist online.
Ist online, wird überarbeitet. Ja. Geht live in den nächsten 14 Tagen. Also wenn ihr das hier hört, geht auf tennis-fan.de, schaut euch das an, liked, teilt die Beiträge, gutiert das Engagement eines Tennisverrückten, eines Menschen, der Tennis liebt, genauso wie ihr das tut. Deswegen hört ihr diesen Podcast, Doublette 76, der Tennis-Podcast für Menschen, die Tennis lieben. Vielen Dank. Danke.
Ich danke euch.
Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Doublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.